Vielleicht fragt ihr, warum wir überhaupt in Frankreich wohnen. Es könnte etwas mit dem Wetter zu tun, weil ich auch aus Irland komme. Aber wir sind vor 24 Jahren nach Frankreich gezogen und nach meinem Theologiestudium in Paris arbeitete ich mehrere Jahre als Pastor einer baptistischen Gemeinde im Osten von Paris. Danach bin ich als Musiklehrer wieder in Nordirland gewesen, bevor wir dann vor 10 Jahren zurück nach Frankreich umgezogen haben oder sind. In den letzten 10 Jahren im Genfer Gebiet habe ich als Musiklehrer gearbeitet und sowohl in einer Bibelschule als auch an Gemeindenausbildungstagen im französischsprachigen Teil der Schweiz habe ich über verschiedene Aspekte der Anbetungstheologie oder Lobpreistheologie unterrichtet. Nach einem Doktorarbeit darüber, was ich in den USA gemacht habe. Und ich schreibe derzeit ein Buch über dieses Thema auf Französisch für die französische Gemeinde. Ich bin auch im Bereich Songwriting und Songübersetzung tätig. Wir sind endlich in die Sommerzeit angekommen. Es sieht so aus, besonders wenn wir über diese nächste Woche denken, wie heiß es wird. Vielleicht fahrt ihr bald in den Urlaub und ich weiß nicht, was ihr am liebsten auf Urlaub macht. Ich bin in Irland aufgewachsen, wir sind immer zum Meer gegangen. Das Meer war nie so entfernt. Und eine Aktivität, die wir als Familie gemacht haben, die gar nicht mit dem Meer zu tun hat, die vielleicht gar nicht mit Urlaub zu tun hat, war ein Kapitel der Bibel auswendig zu lernen. Am Ende der Woche mussten wir in einem Raum der Ferienwohnung vor die Eltern kommen und den Bibeltext aufsagen. Die Belohnung für dieses Vorfahren war eine Tafel Schokolade oder etwas Ähnliches. Ich erinnere mich einmal, dass ich von Anfang bis Ende die ganze Zeit gelacht habe, als ich versucht habe, den Bibeltext aufzusagen. Ein Psalm, den ich nicht auswendig zu lernen brauchte, war Psalm 27. Wir werden es jetzt zusammen lesen. Ich kannte ihn schon, mein Vater hat zu oft davon gepredigt und meine Rolle im Gottesdienst, als wir als Familie in verschiedenen Gemeinden tätig waren, war das Verlesen des Wortes Gottes. Deswegen hatte ich es als Konsequenz auswendig gelernt. Mein Vater hat normalerweise nur vom Vers 4 gepredigt. In Vers 4 steht, um eines habe ich den Herrn gebeten. Mein Vater dann sagte in weiteren Stellen in der Bibel auf, in denen nach einer Sache gefragt wird. Ich möchte jetzt diesen Psalm mit euch lesen. Psalm 27. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Herr umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Dann werde ich über meine Feinde, die mich umzingeln, triumphieren. Jubelnd will ich ihm Opfer darbringen und den Herrn loben und ihm singen. Hör meine Bitten, Herr, sei barmherzig und erhöre mich. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, dich suche ich. Verbirg dich nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn. Du hast mir immer geholfen, darum verlass mich jetzt nicht. Gott, mein Retter, lass mich nicht im Stich. Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Herr, zeige mir, wie ich leben soll und führe mich den Weg, der richtig ist. Denn meine Feinde warten nur darauf, dass ich falle. Gib mich nicht in ihre Hände, denn sie beschuldigen mich vieler Dinge, die ich nicht getan habe und werden mir Grausames antun. Doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Ich möchte jetzt diesen Psalm mit euch anschauen und auch das Thema von auf Gott vertrauen, aber was ist mit meinen Sorgen? Warum sind sie immer noch da? Ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir können diesen Psalm in zwei Teilen teilen. Erstens das Vertrauen auf Gottes Gegenwart und dann zweitens eine Klage oder Klagelied. Ihr könnt vielleicht fragen, was ist ein Klagelied? Die Klagepsalmen sind Schreie von Verzweiflung, Wut, Protest und Zweifel. Über 40% der Psalmen sind Klagelieder. Ein Klagelied folgt normalerweise einer Struktur wie dieser. Zuerst eine Anrufung, hilf mir, oh Gott, oder wo bist du, Gott? Eine Klage, bis wann muss ich noch das alles leiden? Oder eine Schilderung der Not, eine Bitte. Und dann letztens ein Vertrauensbekenntnis. Ach ja, du warst schon treu in der Vergangenheit, du musst noch immer treu sein, Gott. Manchmal bekommt der Psalmist die Antwort, manchmal nicht. Als Lobpreis- und Anbetung-Theologe bin ich sehr interessiert an dem Inhalt unserer Anbetung und auch bei der Verwendung von Psalmen in unserer Anbetung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der französischen Welt benutzen wir sie nicht so oft in unserer Anbetung, auch in der englischen Welt. Die Psalmen bieten eine Reihe von Reden für unsere Gemeinschaft mit Gott. So wie ein Kind lernt, Danke, es tut mir leid oder Hilfe zu sagen, repräsentieren die Psalmen eine Stimme in verschiedenen emotionalen Kontexten. Die biblische Klage ist also ein ehrlicher Schrei zu einem mächtigen, guten und gerechten Gott. Ein Schrei, der besagt, dass die Umstände nicht mit Gottes Charakter und Zweck übereinstimmen. Es ist ein Schrei, der eine Antwort von Gott erwartet und eher zu Hoffnung, Vertrauen und Freude als zu Verzweiflung führt. Einer meiner früheren Professoren in Amerika, Andrew Hill, sagt, dass die Kirchenväter von Tertullian bis Calvin zugestimmt haben, dass die Psalmen für uns sprechen, nicht wie der Rest der Schrift, die zu uns spricht. Calvin hat die Psalmen die Anatomie der Seele genannt. Bono von der Gruppe U2, auch ein Theologe, hat gesagt, in den Psalmen reimen sich Ideen eher als Worte. Die Psalmen lehren uns nicht nur über Gott, sondern helfen uns auch, unsere Beziehung zu Gott zu leben. Das sind Worte, die bereits vorbereitet sind, um direkt in unseren Mund zu gelangen. Sie führen uns zu einer echten Begegnung mit Gott, weil mit einigen Wörtern von dem Psalm sagen wir, Gott, du bist nicht mehr da. Warum? Durch diese Worte sprechen wir mit dem lebendigen Gott manchmal eine Sprache, von der wir nie gedacht hätten, dass sie aus unserem Mund zu Gott kommen könnte. Die Erfahrungen aus christlichen Universitäten haben Michael Card, ein Sänger und hat auch viele Lieder geschrieben, gezeigt, dass es keine Verbindung gibt zwischen dem, was Christen sind und dem, was sie sein wollen. Scheidungen, Todesfälle und der 11. September 2001 führten ihn dazu, über Klage zu schreiben und zu singen. Was ist unser Geisteszustand bei der Ankunft zum Gottesdienst? Wir lassen unsere Sorgen nicht an der Tür stehen, um sie am Ausgang wieder abzuholen. Wir kommen auch mitten, sie sind immer noch mit uns manchmal. Und die, die heute nicht da sein können, für verschiedene Gründe, Trauer, Gesundheit, Verlust, Bekenntnis zur Sünde, was ist mit denen, die nach einer Weile zurückkehren? Was hielt sie davon ab, das Haus Gottes zu besuchen? Müssen diese Leute einen Fitnesstest an der Tour bestehen, um frohen Lobpreis zu singen? Muss man nur froh im Gottesdienst sein oder kann man auch wahr sein? Gibt es eine Stimme im Lobpreis und Gebet für Menschen aus anderen Teilen der Welt, in denen man viel Leid ertragen muss? Michael Card, der Gleiche, hat auch gesagt, wir wurden geschaffen, um mit Gott in einem Garten zu leben, aber jeden Morgen erwachen wir an der Wüste einer gefallenen Welt. Werfen wir jetzt einen Blick auf unseren Text von heute Morgen, Psalm 27. In den Versen 1 bis 3 sehen wir das Vertrauen auf Gottes Gegenwart. Der Herr ist mein Licht, im Gegensatz zu Finsternis. In einem anderen Psalm, die wir gut kennen, 119, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das Licht in der Bibel meint die Erfahrung des Heils. Wenn Gott auf der Bühne der Geschichte erscheint, spricht man im Sinne von dem Werk des Lichts. Das Werk Gottes im Leben einer Person. Jesus hat selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ein Text, den wir manchmal an Weihnachten lesen, Jesaja 9, Vers 1, sagt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ja, Jesus ist mein Heil. Yeshua, sein Name bedeutet, der, der mich heilt. Der Herr ist auch mein schützender Fels, meine sichere Burg. Ein bekanntes Bild im Alten Testament. Er schützt mein Leben. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Er hat in einem anderen Psalm 31 gesagt, bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen. Wenn du mein Herr bist, vor wem soll ich mich noch fürchten? Wir wissen nicht genau, was die Gründe seiner Angst waren, seine Lebensumstände. Aber er sagt, vor wem soll ich noch zittern und zagen? Trotz der Größe der gegnerischen Kraft sieht der Psalmist auf die Größe Gottes. Der Kontrast mag seine eigenen Probleme unbedeutend. Was war der Ursprung seiner Probleme? Der Böse, seine Feinde. Es sieht aus, als wäre David nie frei von seinen Feinden. Bevor er König geworden ist, war das Saulus. Selbst in seiner Familie, nachdem er König geworden ist, war das sein Sohn Absalom. Und viele Feinde, viele Kriege. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, sagt David, will ich mich dir anvertrauen. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Mit Gott bei mir fürchte ich nichts und niemand. Weiter in Vers 2 und 3, wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, sie wünschen ihm den Tod, am Ende sind sie es, die stürzen und umkommen. Ich habe dennoch keine Angst, ich bleibe ruhig und zuversichtlich. Der Widerstand und sogar der Krieg würde ihn nicht berühren, weil sein Herz im Herrn verstärkt ist. Er hat seinen Blick auf den Herrn gerichtet und sein Herz zeigt, wo die Quelle seiner Kraft liegt. Innerlich hat er keine Angst. Dieses Glaubensbekenntnis für und Vertrauen auf die Liebe Gottes, der ihn heilt, erinnert uns an das Bekenntnis von Paulus im Römerbrief 8, Vers 31. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes oder noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Angst oder Sorgen scheinen eine Quelle der Verzweiflung zu sein, die uns manchmal an der Segnung des Herrn vorbeiführen können. Wir lassen uns von der Angst führen. Wir sehen nur die Berge und wissen gar nicht, wie wir sie überwinden können. Es gibt viele verschiedene Gründe für Angst und Sorgen. Ich denke an meine Mutter. Wenn ich über Flugzeuge denke. Meine Mutter hat so viel Angst beim Fliegen. Sie ist überzeugt, dass weil sie im Flugzeug ist, wird das Flugzeug unbedingt abstürzen. Das letzte Mal, als sie zu uns besucht hat, hat eine meiner Schwestern sie für die Hinreise begleitet und eine andere speziell zu uns gekommen, um sie auf der Rückreise zu begleiten. Und auf der Rückreise hatte der Kapitän gerade über die Sprechanlage gesprochen, als meine Mutter meiner Schwester gesagt hat, er hat die Landung gar nicht erwähnt. Ein weiterer Grund zur Sorge könnte ihr Arbeitgeber sein. Man weiß nie, was er oder sie uns fragen wird oder wann er oder sie zufrieden wird. Die Zukunft, meine Gesundheit, Finanzen, Arbeit, so viele Sachen, die unbekannt sind, was wir nicht kontrollieren können. Unsere Kinder, was sie später werden, ob sie den guten Weg behalten werden, dem Herrn folgen oder zum Herrn zurückkommen. Die Eltern, ihre Gesundheit, ihre Sorgen. Man kann sich sagen, dass der Herr viel größer als die Berge ist, aber trotzdem kommen wir nicht raus. Wir können nicht weitersehen. Eine Krise stellt unseren Glauben auf die Probe. Wir können an den Jüngern von Jesus im Boot auf der See denken. Jesus will, dass wir auf ihn vertrauen, auch mitten im Sturm des Lebens. Es war nach Mitternacht. Ich war ganz allein im kleinen Bahnhof. Man hatte mich aus dem Zug geholt und zwei Grenzsoldaten begleiteten mich. Dann verschwand einer von den beiden mit meinem Ausweis. Die Zeit verging. Ich wusste nicht, was in den nächsten Minuten oder Stunden passieren würde. Ich war an der Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Polen. Der eiserne Vorhang war immer noch Bestand. Es war Sommer 89. Ich sagte Psalm 23 auf. Ich hatte gar keine Kontrolle über meine Umstände. Die Bibel spricht viel von Sorgen, da sie immer ein potenzieller Grund für einen Kampf sind. Aber sie spricht auch vom Glauben in der Mitte unserer Sorgen. Glauben bedeutet, sich etwas anders als seine Umstände zu konzentrieren. Die Frage ist immer, wie man mit Problemen umgeht. Corrie ten Boom hat gesagt, sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. Wenn es aussieht, als wäre der Herr diesmal nicht treu, wenn alles für uns schlecht läuft, auf welchen Gott vertrauen wir dann? Einen Gott, den wir in einen Karton gestellt haben, der nur kräftig ist, wenn wir ihn 100% verstehen können? Oder ist er noch größer? Jesus spricht auch über Sorgen. In der Bergpredigt, Matthäus 5 oder auch Lukas 12, hat er nicht gesagt, dass wir gar keinen Grund haben, uns Sorgen zu machen. Aber trotz unserer Sorgen, die wir haben können, sagt er, habt keine Sorgen. Er sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. An der gleichen Predigt sagt er auch noch, fürchtet Gott und nicht die, die euren Körper töten können. Kennt euren eigenen Wert. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Verfehlt nicht das Ziel eures Lebens. Vertraut auf den Heiligen Geist. Sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt, denn der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Sorgen machen es fruchtlos. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um alle die anderen Dinge? Vertraut auf den Herrn für das tägliche Leben. Zersprecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde, denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Das Vertrauen und der Gehorsam gehören zusammen. Manchmal ist es ein täglicher Kampf, zu entscheiden, dass ich auf den Herrn vertrauen werde. Es ist ja manchmal viel leichter, mich von meinen Umständen leiten zu lassen. Als Mose den Staffelstab an Joshua gab, hat er ihm gesagt, der Herr selbst geht vor dir her, er steht dir bei und verlässt dich nicht, immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Mose wusste, dass Joshua viele Gründe hatte, entmutigt zu sein. Wenn wir uns nochmal Psalm 27 anschauen, sehen wir im Vers 4, dass die äußersten Umstände klein im Kontrast zu dem tiefen Wunsch des Psalmen sind. Das heißt, immer mehr von der Gegenwart Gottes zu kennen. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. In der Gegenwart Gottes geht die Angst verloren. Der Wunsch für den Tempel Gottes beschreibt die Intensität der Suche Davids nach Gott. Der Tempel war der sichtbare Ausdruck der Gegenwart Gottes. David wollte die Schönheit Gottes bewundern. Die Schönheit Gottes war ein Ausdruck seiner Güte für sein Volk. Was sollen wir damit machen zum Abschluss? Lasst uns vertrauensvoll bleiben. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn Dinge gut laufen. Die Herausforderung besteht darin, inmitten von Schwierigkeiten das Vertrauen zu bewahren. Hört nicht auf, an die Güte Gottes zu glauben. Psalm 71 sagt der Psalmist, eure Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. O Gott, ihr, die ihr große Dinge getan habt, wer, oh Gott, ist wie du? Zweitens, lasst uns weiter hoffen. Deine Probleme werden nicht ewig andauern. Inmitten der Schwierigkeiten gibt es Hoffnung. Du wirst mein Leben wiederherstellen. Aus den Tiefen der Erde wirst du mich wieder aufrichten. Du wirst meine Ehre erhöhen und mich noch einmal trösten. Gott wird unsere Sorgen für das Gute nutzen. Er wird unseren Charakter durch sie formen. Infolgedessen wird er deine Ehre erhöhen. Es wird euch durch sie trösten, damit ihr andere trösten könnt. Drittens, erhalten wir die Anbetung aufrecht. Lobt Gott trotz der Schwierigkeiten weiter. Die Gegenwart Gottes im Gottesdienst bringt uns Frieden und Trost, besonders in schwierigen Zeiten. Vielleicht müssen wir uns täglich solche Verse selbst vorlesen. Zum Beispiel Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde erbebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Oder ein anderer Vers von Sprüche 3. 24. Abends legst du dich ohne Sorgen ins Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch ruhig und tief. Du brauchst nicht zu befürchten, dass dich auf einmal ein Unglück trifft, wie es gottlosen Menschen geschieht. Der Herr selbst ist der Grund für deine Zuversicht. Er lässt dich nicht in eine Falle laufen. Ein letzter Vers, den wir gut kennen aus 1. Petrusbrief 5,7. Der Herr will das Gewicht unserer Sorgen nehmen. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Lasst uns zusammen beten. Herr, in den dunkelsten Momenten möchte ich mich auf dich stützen. Gib mir die Kraft, alles in deine Hände zu legen. Gib mir den Glauben, der ausreicht, um zu sagen, dass ich es nicht kann, aber du kannst es. Bring mir bei, dir zu vertrauen, wenn meine Umstände zu groß erscheinen. Genug zu vertrauen, um loszulassen und dich in meinem Leben und durch mein Leben handeln zu lassen, wofür du mich geschaffen hast. Danke, Jesus, dass du vertrauenswürdig bist, dass du größer bist als all meine Probleme und Ängste und dass du treu bist. Verherrliche dich selbst in meiner Schwäche, damit andere sich immer zu dir hingezogen fühlen, um deiner Ehre willen. Amen.